Ihr hattet ja den Warschauer Punkpakt und so nun auch dieses Buch, das dem Ausstellungs- und Veranstaltungsprojekt zugrunde liegt, eingeleitet mit einem Zitat eigentlich von Johnny Rotten, interessanterweise mit I Wanna Go Over the Berlin Wall. Und als das Johnny Rotten im Sex Pistols Song Holidays in the Sun so sang, gab es den Punk aber auch schon längst hinter dem eisernen Vorhang, hinter der Berliner Mauer, denn damals waren schon einige Bands unterwegs, sei es jetzt die slowenische Band Pankriti, die da ihre erste Show schon hatte und damit den Punk bekannt machte. Oder aber auch noch in anderen Ländern wie in Ungarn gab es ähnliche Punkprojekte. So leitet ihr den Warschauer Punkpakt ein und da stellt sich bei mir die Frage, wo beginnt denn so zeitlich, also ihr habt das Jahr 77 festgeschrieben im Buch, mit was beginnt vielleicht vielmehr der Warschauer Punkpakt?
Ja, das ist natürlich eine Konstruktion, die man da versucht, die sich aber auch angeboten hat. Es gab ja diese ganzen Zelebrationen in Sachen 40 Jahre Punk, was dann ja auch meinte 40 Jahre UK-Punk, also das Auftauchen der Sex Pistols natürlich vor allem. Auch das ist ja eine lange Diskussion, wann hat der Punk an sich begonnen? 1974 in New York oder vielleicht auch schon mit den Garage Rock Bands oder den Stooges Ende der 60er. Und was meint das überhaupt, Punk? Das sind ja alles Dinge, die sich den Definitionen oft entziehen, was es ja auch spannend macht. Die Linie 1977 bietet sich natürlich wegen Pankriti an, die genau 4 Tage nach dem Erscheinen dieser Sex Pistols Single ihren ersten öffentlichen Auftritt hatten. Man muss dazu sagen, dass es aber eine andere ganz wichtige jugoslawische Punkband gab, nämlich Paraf aus Rijeka, die wiederum schon am 31.12.1976 ein Konzert vor Freunden gespielt haben. Also man kann auch diese Grenzlinie ein bisschen verschieben. Und Jugoslawien ist ja hat eine Sonderrolle in diesem ganzen Kontext, weil per se sie natürlich nicht im Warschauer Punkpakt mitmachen konnten, weil es kein Warschauer Paktstaat war, sondern der 1948 ausgeschert ist und das nicht nur mit einer Sonderaufstellung in Sachen Sozialismus allgemein, sondern eben auch und gerade eine Kulturpolitik, die sehr viel freier war, aber eben auch ihre Grenzsetzungen hatte, wie man im Buch auch nachlesen kann. Ansonsten tauchen 1977 so die ersten Bands, wie von dir schon erwähnt, inspiriert von den dann ja immer noch relativ neuen nihilistischen Signalen, die da über die Grenze schwappen und die oft genug auch nur tröpfchenförmig anlangen und dann zu den jeweiligen Bedingungen vor Ort dann interpretiert und manchmal eben auch kreativ missverstanden werden. Das versuchen wir im Buch ein bisschen darzustellen, also wie sich die Dinge dann entwickelt haben, aus welchen Richtungen und das in einem Überflug quer durch alle Länder, also sind sämtliche Länder des Warschauer Paktes präsent, sogar das kurzzeitige Mitglied Albanien ist zumindest mit einem Film präsent in der sehr, sehr ausführlichen Filmografie, die dem Buch quasi angefügt ist. Es ist unter anderem Teil dieses Nachschlagecharakters, der sich dann wiederum auch noch durch sehr ausführliche Diskografien ergänzt sieht. Also wir haben so eine Balance zwischen teilweise essayistischen, teilweise interviewhaften oder rückblickshaften, Geschichten erzählenden Annäherungen und so ein bisschen faktischer Ballung.
Und dabei geht ihr eben durch die einzelnen Länder des Warschauer Paktes. Und bevor wir vielleicht zu den Unterschieden kommen, die sich ja allein schon dadurch auszeichnen, wie viele Beiträge auch zu jedem Land beispielsweise existieren, vielleicht nochmal auf so eine Gemeinsamkeit geschaut. Jetzt nach der intensiven Beschäftigung mit der Geschichte des Punks in den jeweiligen Ostblockstaaten, was ist das, was man da so, also gibt es überhaupt etwas, was man als Gemeinsamkeit so da herausarbeiten kann?
Also die Gemeinsamkeit ist natürlich die starke Reibung an den gesellschaftlichen Umstellungen, den sogenannten Realsozialismus in den verschiedenen Ausprägungen der verschiedenen Länder. Und da die Kulturpolitiken teilweise doch sehr unterschiedlich waren, Ungarn und Polen jetzt mal als die Beispiele, wo es am liberalsten zuging, auch wenn die nachzulesen ist, dort die Dinge auch nicht so paradieshaft waren, vor allem was Ungarn angeht, was vielleicht auch so eine kleine Desillusionierung ist, denn die Beobachtung des Punk oder der New Wave oder Post-Punk in Ungarn aus einer DDR-Perspektive sah eben so aus, als dass man dachte, dort wäre so ein funktionierendes Subkultur-Business am Start, und das war es dann doch auch nur teilweise. Und dann gibt es eben Länder, wo ja die Daumenschrauben ganz anders angezogen waren. Also vielleicht als Extrembeispiel Rumänien, wo wir auch einen Beitrag haben, der ganz explizit ausruft, es gab keinen Untergrund, weil es zu diesen Bedingungen eben keinen geben konnte. Und es gab eine halbe Ausnahme, das ist die Band Pansament, über die dann auch geschrieben wird. Und ansonsten konnte sich etwas, was man wirklich mit einer Szene vergleichen kann, sprich auch vielleicht ein Netzwerk von Bands, Lokalitäten, legalen oder illegalen Veröffentlichungsmöglicheiten, Zirkulationen, so etwas konnte sich in Rumänien erst 1990 ausbilden, weil das unter den Ceausescu diktierten Bedingungen einfach nicht möglich war. Und dieses Reiben an den gesellschaftlichen Verhältnissen in den verschiedenen Verschärfungen oder auch Lockerungen, das ist das, was vielleicht am ehesten auch durch alle Beiträge immer erstmal abgeglichen wird. Also aufgezählt, wie sah es aus? Konnte man spielen? Konnte man legal spielen? Hatte man Orte? Hatte man sowas wie Labels, legal oder illegal? Vinyl oder Kassette? Gab es Festivals oder nicht? Und wie hat sich das über die Zeit entwickelt? Das ist vielleicht das, was am ehesten sich durch alle Beiträge zieht. Und da kann man auch formelhaft behaupten, dass sich das über die 80er Jahre hinweg überall entspannt hat. Das hat natürlich was mit Gorbatschow und Glasnost und Perestroika zu tun und dem Druck, der dann von der Sowjetunion de facto ausging, da doch ein wenig die Spielwiesen zu weiten. Und wie man dann damit umgeht, auch von der Szene gesehen, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied, der sich durch die Länder dann klar machen lässt. Also in der DDR gab es zumindest von den inneren Szenekreisen heraus doch eher ein Unbehagen dieser zögerlichen Toleranztaktik und den minimalen Karrieremöglichkeiten, die sich dadurch ergaben, gegenüber, während man zum Beispiel in der CSSR, wo die Kulturpolitik auch sehr streng war, eigentlich auch in Nachfolge von 68 und der sogenannten Normalisierung, wo viele der Punkbands einfach probiert haben, irgendwie an legale Papiere zu kommen und diesen Gedanken gar nicht getragen haben, unbedingt per se im Underground verharren zu müssen, sondern einfach eine Öffentlichkeit gesucht haben.
Und diese Einblicke in die Verhältnisse, unter denen Leute in dem Ostblockstaaten versucht haben, Musik zu machen, Punk zu spielen und es auch getan haben, das kann man eben nachlesen in dem Buch Warschauer Punkpakt, das bald erscheinen wird, in dem, und du hast schon gesagt, einerseits essayistische Texte erscheinen werden, aber eben auch das Ganze auch recht faktisch daherkommen kann, wie so ein Nachschlagewerk. Ihr habt ja auch, und das zeigt beispielsweise schon der Beitrag von Pavla Jonosonova, die ja bei Dubuk, Plünn und Subinetti gespielt hat, also Bands der CSSR, habt ihr auch Leute rangeholt, die selber in diesen Projekten aktiv waren und quasi reflexiv darüber auch nochmal berichten. Wie ist denn da das Verhältnis von denen, sozusagen Zeitzeugen-Gesprächen und Eindrücken, wie ist denn das, fügt sich das in dem Buch zusammen mit dem sozusagen analytischeren oder essayistischen Blick von heute zurück?
Also bei Pavla ist der wunderbare Fall, dass sie ja als Akademikerin sich um die Geschichte der tschechoslowakischen Subkultur auch kümmert. Also da zählt es sozusagen in eine Person, jemand, der aktiver Zeitzeuge war und auch noch aktiver Aufbereiter ist. Ansonsten war es mir sehr wichtig, Stimmen aus allen Ländern zu haben. Es gab ja auch schon andere sogenannte Zonik-Spezials, wo man eher selber die Betrachtung gepflegt hat, immer auch in dem Bewusstsein, dass man natürlich da einen mehrfachen Abstand zu hat, einen zeitlichen, erfahrungshaften, aber natürlich auch einen, der dadurch definiert ist, dass man einfach aus einem anderen Land kommt. Und das war mir sehr, sehr wichtig, dass wir aus allen Ländern Stimmen haben, die ja, in gewisser Weise auch authentisch sind, die also eine Nähe zur Szene haben, dass man nicht versucht, da so eine, was man auch machen kann und was legitim ist, so eine akademische Betrachtung zu haben, sondern ja, auch durch Erfahrungen, die man natürlich auch immer hinterfragen kann, und auch das Erinnerungsvermögen kann man immer hinterfragen, aber dass man doch aus einer Nähe kommt. Und dieses Netzwerk zu stricken war nicht ganz einfach, die Leute zu finden, aber das hat sich über die Recherche für die Ausstellung, die ja doch auch schon eine ganze Weile läuft und ja eigentlich schon die ganze Geschichte von Sonic lang läuft, dann doch ganz recht gut zusammengefügt. Und da gibt es Annäherungen, die sind eben in Momenten aufgesplittet, einfach weil man näher dran ist, weil auch mehr zu erzählen ist natürlich. Also der Unterschied zwischen Rumänien, wo es jetzt diese eine Band gibt, die also die halbe Ausnahme war, und Polen, wo es also eine riesige Punk- und Post-Punk-Szene und Verästelungen in Reggae hineingab, der macht sich natürlich dann auch in der Menge der Beiträge klar. Und ich denke, dass es gar keine so großen Reibungspunkte gibt zwischen dem erfahrungshaften Berichten und dem vielleicht eher analytischen. Also in einem Fall war es mir sehr wichtig, weil das auch nun ja auch so ein Desillusionierungsmoment ist, wo es nämlich um Rassismus im tschechoslowakischen Punk ging, wo sich doch offenbarte, dass es da so mehrere Beispiele gab und dann eben auch ein, ja, so ein Grauzonenmoment zur dann aufkeimenden Skinhead-Szene, aus der sich dann die tschechoslowakische oder tschechische und slowakische Neonazi-Szene ganz stark rekrutierte. Und da war es mir wichtig, da auch nochmal einen akademischen Näherungswinkel einzubringen von jemandem, der das also wirklich untersucht hat, wie sich die Dinge bewegungshaft dann entfaltet haben und wie dort die Details sich aufstellen, weil es ja eben, ja, wie soll man sagen, ein pikantes Detail ist, um das man aber auch nicht herumreden kann, und das sich auch in einem ganz direkten Beispiel, nämlich in dem Interview, dann im Buch findet. Aber das können dann alle vielleicht selber herausfinden, muss ja nicht sämtliche Momente hier spoilen.
Vielleicht noch einen spoilen. Neben Kapiteln über den DDR-Punk oder Polen, CSSR hast du genannt, Ungarn, Sowjetunion, Bulgarien, Rumänien, Jugoslawien, gibt es ein Kapitel noch zum Ostpunk-Film, aber auch zu den sogenannten Westblock-Blicken. Ein Kapitel, in dem es beispielsweise um Mark Reeder geht, der ja in West-Berlin in der Punk- und Subkulturszene unterwegs war, aber eigentlich ja aus Manchester kam. Dann findet sich in diesem Kapitel auch noch etwas, Text von Frank A. Schneider über den Osten als Projektionsfläche im Punk, und auch noch ein Gespräch ist da zu finden. Also was sind denn das für Blicke, die da ihr versammelt als sogenannte Westblock-Blicke?
Naja, das sind eben diese drei Persönlichkeiten. Man hätte da vielleicht auch noch ein paar hinzufügen können, aber sehr viele mehr wären es dann auch nicht geworden. Leute, die einerseits in den Zeiten schon aktiv über die Grenze gegangen sind und kooperiert haben, Brücken hergestellt haben, Material zugänglich gemacht haben. Mark Reeder schreibt darüber ja ganz direkt, da geht es aber nicht um Punk, sondern um die Underground-Band der vor allen Dingen 70er Jahre in der CSSR, nämlich die Plastic People of the Universe, deren Tape er dann außer Landes bringt, in so einer Art spionagefilmhaften Szenerie, die er sehr schön beschreibt, weil Mark Reeder, wer seinen Film B-Movie gesehen hat über die Szenerien in Westberlin, der hat eine Ahnung von, zumindest eine sehr große Neugierde für den Osten gepflegt hat und über die Grenze gefahren ist, was eben die meisten Westberliner nicht getan haben. Und dann eben auch in die CSSR oder nach Ungarn gegangen ist und dort Leute kennengelernt hat und sich dann in die Szene hinein begeben hat und ganz aktiv dann auch Material hineingebracht hat, Mixtapes zusammengestellt hat für die Punks in Ostberlin und so im Grunde ein bisschen auch so ein Außenszene-Motor vielleicht war. Und das fand ich interessant, und das gipfelt dann ein bisschen auch in so einem Moment, der die Unterschiede zwischen den Subkulturpolitiken, wenn man das so nennen kann, der Ostblockstaaten klar macht, nämlich die von ihm organisierten Konzerte der Toten Hosen, einerseits in Ostberlin illegal in einer Kirche, was also ein ganz wichtiger Moment für den DDR-Punk war, dass also viele Dinge in Kirchen stattfanden durch die offene Kirchenarbeit. Ich darf ja erinnern, dass das erste DDR-Punk-Festival 1983 in der Christuskirche in Halle stattfand, im Rahmen dieser kirchlichen offenen Arbeit. Und dem Faktum, dass dann die Toten Hosen auch mit ihm, weil er nämlich da auch Tontechniker war, und seiner Band, also Magridas Band, die Unbekannten, nach Budapest fuhren und dort dann in der Kamax-Universität von Budapest spielen vor mehreren tausend Leuten. In einem dann legalen Konzert in zwei Staaten des Warschauer Paktes zu ganz, ganz unterschiedlichen Bedingungen. Frank Abung Schneider wiederum hat auch so eine Ostneugierde, das hat er auch schon in anderen Beiträgen für Zonik klargestellt, hat er dieses nach wie vor äußerst empfehlenswerte Buch »Als die Welt noch unterging« geschrieben, wo er sich auch ein bisschen mit DDR-Punk beschäftigt. Und hat hier mal versucht zusammenzufassen, was denn der Beobachtungsmoment war, der sich dann im Westpunk thematisch niedergeschlagen hat. Also der Blick nach Osten, teilweise mit Erschaudern, teilweise aber auch mit Faszination vielleicht auch für das sogenannte Böse, teilweise auch mit Sympathie für die grundsätzliche gesellschaftliche Idee. Und das hat er mal so zusammengeschoben und landet zum Schluss bei der Band, die sich eben auch aus dem jugoslawischen Punk herausentwickelt hat, dann aber noch ganz andere Ebenen erklommen, nämlich Laibach. Also der Band aus diesem Ostblock-Kontext, die auf jeden Fall auftaucht, wenn man über vor allen Dingen Industrial-Postpunk-Kultur schreibt, dann ist Laibach nicht auszulassen. Das ist vielleicht die einzige Band aus dem gesamten Ostkontext, die das geschafft hat, in einer sozusagen Weltsubkulturerzählung dauerhaft präsent zu sein. Und der dritte, Luc Haas, ist ein sehr interessanter Fall, ein Franzose, der in den 80er Jahren in den Osten gefahren ist, um für ein ganz wichtiges amerikanisches Fanzine, das auch als Label agierte und dort immer Ostpunk veröffentlicht hat, zu schreiben, nämlich Maximum Mockenwall. Und Luc Haas, um den es hier geht, hat dann ein Tape-Label gemacht und sowohl herausgeschmuggeltes DDR-Material als eben auch polnischen, ungarischen und tschechischen Punk dort in Kleinsteditionen veröffentlicht und hat dieses Interesse immer weitergetrieben, hat dann ein Label Anfang der 90er gegründet und ganz viel Ostpunk, muss man dann sagen, Post-Ostblock-Ostpunk veröffentlicht und dann daraus aber so eine weltumfassende Global-Punk-Erkundung gemacht mit seinem Label China Man 89, wo dann eben auch Punk aus Guyana, Iran und Tunesien und was weiß ich wo veröffentlicht wird. Und der berichtet über seine Ostexkursionen und Vernetzungen. Dazu gehört übrigens auch, dass er Material für die illegal im Westen 1987 erschienene Lattentat-Platte herausgeschmuggelt hat. Also wirklich auch wie Mark Reeder, also im illegalen Materialaustausch über die Grenze hinweg aktiv war, sozusagen als Subkulturspion. Und das sind so die drei Annäherungen. Da hätte man vielleicht jetzt noch Dimitri Hegemann zum Beispiel hinzufügen können, den Betreiber von Tresor Club und Plattenlabel, der die erste DDR-Punk-Platte im Westen dann organisiert hat, mit Zwitschermaschine und Schleimkeim als Saukerle getarnt. Aber das wäre es dann auch schon fast gewesen. So. Sprich, es sind doch sehr wenige Momente gewesen im Grenzüberschreiten. Und insofern kann dieses Buch hoffentlich da auch nachholend, ja doch schon eine Weile her, dass die Mauer gefallen ist, der kulturellen Ignoranz, die hat vielleicht höchstens ein paar Löcher bis jetzt. Insofern kann dieses Buch da hoffentlich auch etwas nachlegen. Wir kooperieren ja nicht nur mit Ventil. Das Buch ist übrigens schon erschienen, seit einer Woche zu haben, sondern auch mit dem Ox-Fanzine, also vielleicht dem wichtigsten Punk-Fanzine. Und da besteht dann doch die Hoffnung, dass man da ein bisschen Aufmerksamkeit schafft für diese Sondermomente.